Einen wunderschönen guten Abend am Montag, den 6. Juli, 18.36 Uhr. Heute wird gekotzt. Max sagte vorhin, boah, ich will mich einfach nur auskotzen heute, deswegen habe ich gedacht, ist das ein gutes Intro und eine Prophezeiung vielleicht auch?
Vielleicht nur eine kleine. Es ist ein bisschen okay. Wir können direkt reinstarten. Fangen wir mal bei einem Nicht-Service-Abfuck an. Fangen wir mit was Schönerem an, weil ich habe mir mal ein Scalable-Konto gemacht, hier bei einem Saneo-Broker, und habe jetzt anderthalb Wochen auf die Verifizierung meines Kontos gewartet. Und es hat wohl nicht so richtig funktioniert. Also, du kriegst aber keine Fehlermeldung, sondern steht die ganze Zeit Dateien hochgeladen, sie werden geprüft. Mhm. Du hast keinen Re-Upload-Button. Und ich habe mir schon gedacht, dass wahrscheinlich das irgendwie zu verwackelt ist oder irgendwas passt nicht. So, da habe ich eben mal beim Support angerufen. Und es ist einfach sofort jemand rangegangen. Und sofort hat er gesagt, yo, ich sehe das hier. Du Idiot, also das habe ich mir gedacht, hast halt nur eine Seite deines Ausweises hochgeladen und nicht beide Seiten. Und ich war so, ach so, ja, da stand ja auch nur, ich brauche einen Nachweis für meine Anschrift sozusagen. Deswegen habe ich nur die Datumsseite fotografiert. Im Nachhinein ein bisschen dumm, hätte ich mir denken können. Ehrlicherweise, dass die Vorsorge brauchen. Ja. Und er hat gesagt, ja, gar kein Ding. Ich schicke dir eine E-Mail, dann kannst du es einfach hochladen und dann passt das. Die E-Mail kam sofort, ich habe es hochgeladen. Und jetzt ist es noch nicht verifiziert, ehrlicherweise, aber mir konnte...
Jetzt weißt du wenigstens, genau, das alles von deiner Seite getan.
Exakt. Und mir konnte ein Problem, das jetzt anderthalb Wochen da einfach in der Warteschlange hing, konnte innerhalb von einer Minute durch Telefon gelöst werden. Da konnte kein dummer Chat helfen, weil dieser Chat hat gar nichts gebracht. Die E-Mail-Anfrage, die ich vor einer Woche gestellt habe, die ist wahrscheinlich auch irgendwo bei denen, irgendwo im Spam. Aber da habe ich mir gedacht, dann lobt man noch, also haben wir häufig selten hier, aber dann lobe ich mir doch irgendwie die Support-Mitarbeiter am Telefon, irgendwie, die dann irgendwie doch schnell helfen konnten. Ja. Und ich war nicht ewig in der Warteschlange. Das habe ich anders erwartet. Und genau, gut. Wir sind nämlich so im Kontext von, wie verkauft man eigentlich Assets in allen Varianten, was ich selber noch nie groß tun musste oder getan habe in den letzten 15 Jahren so gefühlt. Sondern wenn dann mal in so kleinen Umschichtungen und dann verkauft man halt was und dann geht's aufs Verrechnungskonto und dann kauft man was Neues und dann passiert quasi faktisch nichts so richtig. Und jetzt geht's ja so ein bisschen darum, so ein bisschen den Hauskauf vorzubereiten und Renovierungsshit und sowas. Und dafür braucht man Money. Und das Problem ist, es ist in der Regel alles irgendwo gebunden und so weiter und so fort. Und jetzt fing es zum Beispiel dabei an, zu überlegen, okay, womit fängt man an? Okay, so ein bisschen den kleinen Krypto-Shit zum Beispiel, der so rumliegt, der ist irgendwie steuerfrei, weil es länger als ein Jahr da rumliegt. Und dann verkaufen. Aufregend. Wie macht man das? So, ne? Ich in die Ledger-App gegangen, gedacht, okay, verkaufen drücken. Dann sagt er, hier mit Bitcoin direkt kannst du es verkaufen. Bei mir. Gut, cool. Drücke ich jetzt hier Knopf und dann verkaufe ich es einfach. Nee, dann brauchst du erst einen Bitcoin-Direkt-Account natürlich. Also, bei vielen Dingen denke ich mir, okay, hätte ich mir denken können, aber es ist einfach zu viel. Und dann, Account machen. Natürlich wieder so das dachte ich, da habe ich kurz den inneren Willi auf jeden Fall gespürt. So den Deregulatoren in irgendeiner Form. Weil du fühlst dich nach der ersten Sekunde wie ein Verbrecher eigentlich. Weil du so, weil dann wird so gesagt so, ja, warum willst du das denn machen? Warum willst du denn das verkaufen? Wie viel verdienst du denn im Monat? Woher kommt das Geld denn eigentlich? Und das so, jo, keine Ahnung, ich habe halt Geld verdient, ich habe halt ein bisschen Bitcoin gekauft und das liegt da jetzt ein Jahr und ich würde es gerne einfach verkaufen, so für ein Haus. So, ich denke, warum muss ich euch das sagen? Aber gut, wahrscheinlich irgendwelche Geldwäsche-Shit und so. Aber trotzdem ist es aufwendig, weil dann ist es nicht so, du musst nicht nur dann gibt es da so, das ist jetzt bei dieser Trading-Plattform, die seriös wirkt, I don't know, gibt so drei Stufen. So, bei der ersten reicht es irgendwie, wenn du einen Perso hochlädst. Bei der zweiten Stufe musst du dann irgendwie deinen Gehaltsnachweis und Einkommenssteuernachweis irgendwie einreichen. Beim dritten, damit du halt auch in gewissen Mengen verkaufen kannst, musst du irgendwie X, Y und Z einreichen. Wie nackig mache ich mich hier gerade bei irgendeiner random Online-Plattform, was nicht mal, also in meiner Welt jetzt irgendwie eine halbwegs seriöse Bank ist, sondern irgendwie ist es so, gut. Jetzt wisst ihr sehr genau, wer ich bin. Ihr wisst mehr, wer ich bin, als Chiara weiß, wer ich bin im Zweifel. in zwei Minuten, nur weil ich euch nutzen will, um was zu verkaufen. Wo ich nicht mal Steuern drauf zahlen muss. Also und das kann man ja nachsehen sozusagen. Also ich, ja, ne, ja. Ich würde ja verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, du musst da irgendwelche Steuern von abführen, bla, wir müssen das genau überprüfen, aber es ist so, ja, nee, müsst ihr halt nicht. Aber gut. So, dann das verkauft. Also dann verkaufen geklickt und dann, ja, welches Konto soll so überwiesen werden? Ja gut, gehe ich meine Kreditkarte an. So, also da gab es so verschiedene Sachen, so Klarna, also ja, das ist Klarna mit diesem rosa Piece, ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, ja, so konntest du Vero mittlerweile, PayPal, Kreditkarte und so weiter und so fort, Sofortüberweisung. Alles halt aber irgendwelche Anbieter. Und ich dachte mir so, kannst du mir einfach, gibt es nicht einfach den Knopf Überweisung? Weil auch Sofortüberweisung ist ja, glaube ich, so ein Anbieter, ne, wo du ja auch wieder einen Account machen musst.
Ja, das ist Klarna.
Ah, das ist kein Klarna? Okay, whatever. Und dann habe ich mir, da gibt's aber auch, gab's aber auch hier so Mastercard-Kreditkarte. Und ich so, okay, gebe ich mal für meine Kreditkarte rein. Ja, auf diese Kreditkarte geht's leider nicht. Und ich so, ja, warum? Ja, gibt's keine Erklärung für. Gibt's einfach keine Erklärung für. I don't know, ob da N26 sagt, nein, nein, wir wollen so ein Shit nicht. Oder ob die sagen, nee, an dieses Konto nicht, weil N26 hatte ja auch manchmal so ein bisschen Problems mit Behörden, ob die einfach gesagt haben, nee, sowas, da lassen wir die Finger von, weil wir es nicht gut regulieren können. So, dann ist mir quasi nur PayPal geblieben. Und dann dachte ich so, ja gut, dann überweist es jetzt auf meinen PayPal-Account. Alles klar, let's go. So, und dann dachte ich, das wirkte für mich, also bevor ich mir jetzt wieder einen Klarna-Account mache oder dann doch mal einen Vero-Account mache und so, dachte ich, komm, nimmst du PayPal, ich hatte nie Probleme mit PayPal, wird schon irgendwie funktionieren. So, dann geht's natürlich nicht über PayPal direkt, sondern es geht über Xoom, X-O-O-M, bei PayPal. Okay, ja, ja. So, dann musste ich mir aber einen Xoom-Account machen, obwohl ich ja bei PayPal einen Account habe. So, was muss ich machen? Wieder alles angeben. Mein Gehaltsnachweis, wo kommt das Geld her, warum will ich das machen und so weiter und so fort. So, gemacht, auf OK gedrückt, senden gedrückt, Tageslimit. Ja, es gibt natürlich ein Tageslimit. Das heißt, ich darf jetzt in so kleinen Tranchen, das immer so jeden Tag, darf ich mich einloggen. Ja, bitte, bitte überweisen, bitte. Ich habe mir so, kann ich es irgendwie erhöhen? Kann ich euch irgendwie mehr Sicherheiten geben, dass ich cool bin, dass das geht? Ja. Nein, nein, kannst du leider nicht. Ja gut, kein Problem. Dann machen wir es eben in kleinen Tranchen. Ich logge mich jetzt jeden Tag ein, klick auf eure Werbung, ihr verdient Geld an mir, freut euch, was auch immer. So, dann natürlich auch noch Gebühren. Dann denkst du so, warum dürfen die nochmal Gebühren dafür nehmen, dass ich mein Geld von meinem PayPal-Konto auf mein Konto überweisen will, ihr Schweine? Nicht hohe Gebühren, aber dass man denkt so, bah, wie räudig. Warum will da noch jemand was von dem Geld haben?
Ja.
So, und dann okay gedrückt. Und das Erste, das kam natürlich eine Fehlermeldung. Leider ist ihr hochgeladenes Dokument irgendwie zu unscharf und kann nicht gelesen werden. So, dann konnte ich aber das nicht mehr auswählen. Also sie haben mir das dann sozusagen gesperrt, dass ich nochmal das Dokument hochladen darf. Ich glaube, es waren dann meine Bezügemitteilungen oder sowas. Und dann gab es noch die Option Einkommenssteuernachweis. Okay, ich gekramt in meinem digitalen Büro Einkommenssteuernachweis. Okay, gut aussortiert, deswegen konnte ich es direkt hochladen. Und jetzt gucken wir mal. Vielleicht wird sonst das Geld auch auf ewig in PayPal hängen. Und ich habe gutes PayPal-Guthaben, womit ich meinen Freunden Geld überweisen kann, wenn wir mit Paddel spielen gehen. Who the fuck knows?
Yep. Ach du Scheiße.
Okay, okay. So, das war das Erste. Dann gehen wir in Consors. Dann gehen wir an die Assets. So, und müssen ja irgendwie ein bisschen Liquidität schaffen. Dann erst natürlich diese Probleme mit, tja, was machst du jetzt? Bei welchen Fonds, bei welchen Assets denkst du jetzt so irgendwie, ja, das lohnt sich jetzt zu verkaufen, die nicht? Ja, super eklige Entscheidung, noch nie in meinem Leben gehabt. Das fuckt mich hardcore ab, diese Entscheidung zu treffen. So, zum Beispiel, was ich total spannend fand, erinnerst du dich noch an Lemonade? Die sind ja noch bei mir da verschimmelt. Die meinst du aber bei +40%, obwohl die vorher bei -80% waren.
Ja, ganz ich kann lange. Die Story dazu auch erzählen.
Ach geil, hast du mitbekommen?
Die haben sich jetzt in den USA auf Versicherungen von Tesla spezialisiert. Also die versichern dir quasi, es gibt den Self-Driving-Tarif.
Ja.
Der ist arschgünstig und das hat die Aktien aber beflügelt. Das war so das zweite Awakening bei denen.
Wie witzig, aber es ist genauso was. Dann siehst du das und denkst dir so, mein Plan war quasi, erstmal diese kleinen Puppelposten mit Verlusten sozusagen realisieren. Ja, dass man halt sagt, okay, komm, da passiert nicht viel, komm raus damit, hier so Block und Twist und whatever so. Wir sind alle okay, aber jetzt auch nicht, also alle okay im Minus, aber nicht schlimm. So, und dann, genau, dann Lemonade gesehen, dachte ich mir so, ach, spannend irgendwie, ne? Und da trotzdem auch rausgeschmissen. Ich war jetzt einfach wie wenn man ausmistet, wie wenn man den Keller ausmistet, war ich so, okay, raus damit. Dann die große Frage, also dann zum Beispiel Tesla auch rausgeschmissen erstmal wieder, weil ich habe die ja erstmal wieder frisch gekauft. Irgendwie war bei +20%, cool, nehmen wir mit.
Solide.
Ja. So. Dann Frage Nvidia. So, ich bin super spät reingegangen. Es war einfach bei plus 80% in diesen, keine Ahnung, 5 Monaten oder so, dass du denkst, ja, weiß ich doch nicht. Will ich das nicht lieber erst kurz vor knapp Ende des Jahres verkaufen oder will ich es jetzt verkaufen? Und dann dachte ich, komm, wir räumen den Keller aus, was raus muss, muss raus. Und wir gucken nicht mehr rein und wir bereuen nichts und so weiter und so fort. Und deswegen rausgeschmissen. Und und dann sind halt irgendwie noch so ein bisschen die dickeren Fische, wo man so denkt, ah, jetzt wird's irgendwie fies und dafür brauche ich halt das Scalable-Konto, damit ich irgendwie gucken kann, dass das sauber funktioniert mit den Verkäufen davon, im die richtigen quasi sozusagen. Und das ist jetzt, steht noch so ein bisschen aus. Aber du denkst dir die ganze Zeit, also ich könnte niemals Broker sein, also oder Trader oder Menschen, die halt so sagen, ich verdiene mein Geld mit Trades oder ich habe Bock am Traden. Mhm. Könnte ich niemals, weil ich kann mit diesem nicht damit leben, mit was wäre, wenn morgen das und so weiter. Wenn ich keinen guten Use Case hätte, sondern nur denke, ich will damit Geld verdienen, das würde mich verrückt machen.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Dieses also, du musst dich ja dann quasi darauf einlassen, dass du jeden Tag irgendwie wie so einen Neustart betrachtest und dann auch vielleicht jeden Tag auch einen Abschluss machst und dieses Gefühl von, da war ich ja eigentlich richtig, warum bin ich da zu früh raus und da lag ich falsch, wieso war ich da zu lange drin? Dieses ständige Hinterfragen von Dingen, die du ja auch gar nicht wissen kannst und du spekulierst ja dann nimmst nur. Ich glaube, das könnte ich auch mental nicht aussitzen, da würde ich mich ja die ganze Zeit verrückt machen, so nach dem Motto, jetzt hast du wieder irgendwie die falsche Entscheidung getroffen und dann, ich fühle mich da, das ging in meinem Kopf auch nicht.
Ja, ich habe mich jetzt irgendwie gefreut, dass manche Dinge halt, oder viele Dinge irgendwie grün waren, dass man so denkt, sieht irgendwie gut aus. Ich bin ganz froh, dass jetzt nicht gerade der ganze Weltaktienmarkt einfach hart im Sack ist sozusagen, sondern dass er eigentlich gerade gut dasteht, dass man nicht das Gefühl hat, wie eklig, ich muss jetzt in einer Phase, wo man weiß, nächstes Jahr wird's besser, weil, oder absehen können, also weißt du ja nie, aber wenn man davon ausgeht, nächstes Jahr könnte es besser aussehen, jetzt irgendwie realisieren zu müssen. Deswegen bin ich irgendwie darüber happy und dann mehr habe ich mir gar nicht mehr viele Gedanken gemacht. Und auch dann fucking, also mache ich da jetzt irgendwie die Handelsplätze, mache ich da jetzt die große Action und gucke im Detail genau. Ich habe keine ausgeräumt. Ja, ja. Ich habe einfach ausgeräumt.
Ist auch irgendwie befreiend, wenn man das einfach erledigt hat und da nicht irgendwie so eine Wissenschaft drauf macht, die dann vielleicht auch irgendwie sich über Wochen oder Monate zieht und dann hinterfragt man sich die ganze Zeit. Ja, ich kann es voll nachvollziehen.
Ich musste dann so ein bisschen an das, ich weiß, du warst nicht größter Fan, aber fandst du auch nicht scheiße, aber hier so ein bisschen an Finanzfluss-Videos von Anfang an denken, dass man so dachte, so Timing the Market oder Time in the Market. Und ich dachte mir so, ich versuche jetzt nicht irgendwas zu timen, verkaufe jetzt nicht irgendwie jeden Monat ein bisschen was, wo sich mein Tageslimit natürlich drüber freuen würde. Aber sondern ich mache jetzt einfach erstmal so. Und das fühlt sich wirklich viel besser an, anstatt wenn ich jetzt denken würde, jetzt jeden Monat oder jede 2 Wochen jetzt da reinzugehen, zu gucken, sich entweder zu ärgern im Vergleich zum Vormonat oder zu freuen und so. Diese Emotionen will ich irgendwie mit Geld nicht haben. Das will ich mit Freunden haben, mit meinem Beruf und so, aber ich habe keinen Bock, diese Emotion mit Geld zu haben. Und deswegen bin ich sehr froh, das jetzt irgendwie einfach so gehandelt zu haben irgendwie. Aber klar, auch bei Consors dann Tageslimit, dass ich das quasi nicht direkt auf mein Konto ziehen kann. Und das ist wirklich, dass du jetzt habe ich mir so Erinnerungen, wiederkehrende Erinnerungen gemacht, so übrigens, jeden Tag ein bisschen von da nach da überweisen, wenn ich so kann, also ich bin doch eine echte Person, ihr wisst, ich bin doch lang bei euch allen Kunde, könnt ihr nicht einfach checken, dass ich kein Scammer bin, so, aber.
Vor allem, die Geschichte endet ja auch noch nicht.
Oh nein,
was kommt Konto landet. Noch? Ja, die letzte Instanz, wo du es am Ende hinpackst, die werden auch fragen, warum haben sie jetzt seit 3-4 Wochen, wie auch immer lange das dauert, uns jeden Tag irgendwie Geld überwiesen? Woher stammt dieses Geld? Was ist das für Geld? Also ich glaube, einmal musst du noch, glaube ich, dadurch.
Ich habe so ein bisschen Hoffnung, das ist ja alles in der Steuer angegeben, letztes Jahr sozusagen, dass man den einfach dann irgendwie seinen Steuerbescheid, den ich jetzt bekommen habe, schickt und sagt, hier, guckt euch das an, ist alles sauber, lasst mich alle in Ruhe, nehmt euch eure scheiß Kapitalertragssteuer, ihr miesen Schweine und lasst mich einfach alle bitte in Ruhe. Ich muss und will doch nur dieses Haus kaufen, Mann. Das ist wirklich, man fühlt sich wirklich, also weil irgendwie denkt man in seinem Kopf so, okay, wenn man so einen unseriösen Bargeldkoffer irgendwie in so einen mitbringt, ja, ja, dann fragen alle natürlich, okay, warum hat dieser Mensch so viel Bargeld irgendwo liegen und wo kommt das irgendwie her? Und man denkt so, ey, es ist alles fucking nachvollziehbar. Überall sind doch irgendwelche Spuren, wo dieses Geld irgendwie herkommt, in den letzten Jahre einfach Jahrzehnte irgendwo rumlag sozusagen.
Ja,
Ich habe ein ganz normales Einkommen. Also es ist, diese Konten sind alle nicht neu eingerichtet, sondern sind einfach, da geht's halt, bei N26 geht es seit, keine Ahnung, 10 Jahren mein Gehalt drauf oder so. Dass man so denkt, ja Leute, also, wie kann ich es euch, also warum macht ihr es mir so schwer? So, was vielleicht auch ganz cool ist, also ich sehe gerade nur diesen einen positiven Gedanken, so dass man halt, nee, ist eigentlich Quatsch. Du willst ja eigentlich schon freie Verfügung über dein Geld haben, sozusagen, solange es dir gehört. Weil ich dachte gerade so, es kann für manche Leute vielleicht eine gute Hürde sein, so weirde Zockereien zu machen im Zweifel und zu sagen, ah, ich mache jetzt irgendwie voll die verrückten Moves und man hat so automatische Bremse wie bei so Apps, dass sie sagen, hier, denk nochmal 10 Sekunden drüber nach, bevor du die App öffnest. Ist das auch so ein bisschen hier, bist du sicher, dass du da irgendwie lebensverändernde Verkäufe machen willst?
Ja, ja.
Weil wir machen es dir schwer und du musst erstmal ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, ja. Ja, das ich glaube halt, die ganzen Banken oder halt Anbieter an sich, die haben ja auch selber da nicht so Bock drauf, ne? Weil die, für die ist das ja auch Aufwand, jedes Mal diese ganze Information einzuholen. Die müssen dann auch irgendwie im Hintergrund, müssen die ja dann auch bewerten, ist der Max jetzt irgendwie, kann man dem trauen? Das heißt, da läuft ja auch ein relativ komplexes Scoring-System, was dann sagt, okay, ist die Person vertrauenswürdig? Und das muss ja auch alles irgendwie gebaut werden. Das existiert ja nicht aus dem Nichts und ich glaube, da hat niemand so richtig Bock drauf, aber ich glaube, du kommst auch nicht drum herum, weil eben das Thema Regulierung da einfach greift und wird einfach gesagt, wenn jemand, keine Ahnung, ich glaube, bei Kryptos mittlerweile ab 1000 Euro Transaktionsvolumen musst du halt musst halt nachweisen, warum, weshalb, wieso. Ja. So, und dann musst du es halt tun.
Ja.
Oder du bist halt eben keine Bank mehr.
Ja,
das willst du halt auch nicht.
Ja, 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 genau. Irgendwie denkt man sich nur, es wäre, also ich fände es cooler, wenn ich so der Bank meines Vertrauens oder im Zweifel auch PayPal oder so, einfach diesen ganzen Shit einmal hinterlegen kann, so nach dem Motto, hier habt ihr das, hier habt ihr das, ihr wisst, ich bin real, let's fetz. Und nicht jetzt bei irgendwelchen Transaktionen, wenn du halt sagst, ey, ich will das jetzt gerade lesen, dann auf einmal diesen ganzen Hassel zu haben, hätte ich gerne so einen sauberen Account bei denen. Und das aber vielleicht ist das auch, keine Ahnung, ob das vielleicht so ein bisschen der Nachteil ist, wenn man eben dann nicht mehr bei einer Oldschool-Sparkasse ist sozusagen, wo du halt seit 100 Jahren Kunde bist, dass du halt, vielleicht wäre es da einfacher, da rufst du deinen Bankberater an und der kümmert sich und macht irgendwie, ne? Und das ist vielleicht das, wo du dann für zahlst und jetzt bei den Neo-Brokern und auch selbst bei Consors, das ist ja auch, also ist ja so ein Hybrid so ein bisschen, wenn du so willst, zumindest, würde ich so ein bisschen sagen, ist es vielleicht einfach der Nachteil, dass du halt sehr geringe Kontoführungsgebühren hast und so, wenn man dahin optimiert, hast du halt einfach mehr Hassle vielleicht damit. Vielleicht hat man es aber bei der Sparkasse auch, I don't know.
Du hast die gleichen Regeln da auch, aber da, wenn du alles, sagen wir, bei deiner Sparkasse hast, dann musst du halt dich einmal erklären. So, da hast du nicht dieses Hin und Her.
Stimmt.
Das ist halt, wo die Komplexität dann auftritt. So, wenn du dann verschiedene Banken miteinander verknüpfen musst und das hin zwischen denen über hin und her überweist, dann stellen die halt alle dieselben Fragen.
Ja.
Wenn es bei einer Volksbank liegt, dann wissen die halt Bescheid. So.
Ja gut, andererseits kann man natürlich auch sagen, wie häufig in deinem Leben musst du relativ große Geldsummen liquidieren sozusagen, wie hoch, wie häufig, also bis jetzt in den letzten 20 Jahren ist es nicht passiert, so jetzt passiert es einmal und ich hoffe und gehe davon aus, dass es in den nächsten 20 Jahren eigentlich auch nicht mehr vorkommen wird, deswegen ist es vielleicht auch einfach okay, da jetzt 3 Stunden am Nachmittag mal investiert zu haben, investiert, dass das irgendwie, ja, eben mal so ist, aber ich fand es auf jeden Fall mal spannend, diesen ganzen Prozess irgendwie alles so durchzugehen, musst du sagen, so mit Ledger und so, es war alles easy. Also es war eigentlich alles ganz, ganz entspannt und ganz easy und wenig dieses Gefühl von, oh Gott, jetzt ist es einfach irgendwo und so. Also ich war ganz froh, das so zu regeln und nicht, ich überweise es irgendwie zurück an Bison oder so und muss das alles selber machen und so, keine Ahnung, sondern ich war jetzt irgendwie ganz froh und Gebühren waren relativ gering und so, deswegen, das war irgendwie alles, das war eine ganz, ganz nette Experience, wo ich am ehesten gedacht hätte, das wird vielleicht eklig, aber das war irgendwie okay.
Voll gut. Ja, und das auch nochmal, um dich zu bestärken in dieser Frage, macht man das jetzt über einen Zeitraum, macht man das alles auf einmal? Das ist auch diese Unwägbarkeiten auf allen Ebenen. Jetzt kam irgendwie vor 2 Tagen, hieß es auf einmal, ja, Krypto-Besteuerungsgesetz soll mal überarbeitet werden und so. Das sind auch so Sachen, da weiß keiner, ob es jetzt, wie es am Ende sein wird, aber dann hast du das auch die ganze Zeit im Hinterkopf und liest dann auf einmal die ganze Zeit Nachrichten und guckst so, weiß nicht, wird das jetzt doch versteuert oder nicht? Und, deswegen kann ich voll nachvollziehen, dass du einmal gesagt hast, einmal alles erledigen, Ende oder einen Haken dran und dann bin ich gedanklich auch wieder dich auf andere Sachen konzentrieren, weil sonst hängst du auch gedanklich die ganze Zeit in diesem Thema drin.
Ja.
Das ist ja auch irgendwie einfach auf nervenaufreibend.
Ja, vor allem, dass das Thema ist, das Spaß macht. Das Thema, das Spaß macht, ist ja sich zu überlegen, was macht man jetzt da mit dem Geld sozusagen? Ne? Was macht man im Haus? Und so da diese kreative Energie und so, das macht ja Bock. Oder selbst Terminkalkulation jetzt, Koordination mit, ne, jetzt am Dienstag gehen wir zu dem ersten Architekten, haben wir jetzt einen Termin.
Cool.
So, und das sind ja so die Sachen, worauf man sich freut und man auch nervös ist und auch aufgeregt ist und man so denkt, oh Gott, hoffentlich wipe das und auf was muss man achten. Weil klar, so eine gewisse Grundskepsis hat man, weil die Leute wollen Geld verdienen, aber gleichzeitig sind sie auch irgendwie voll nett. Jetzt in den Mails waren alle wirklich super nett und total cool und also wir haben jetzt irgendwie 6 angeschrieben. Und einer hat irgendwie auch ganz nett, ehrlich geschrieben, so, ja, in der Zeit haben wir leider keine Kapazitäten, so, ja, aber total nett. Und die anderen waren alle so, also 2 haben geschrieben, geben Sie uns 2-3 Tage Zeit, um Ihre ganzen Sachen zu sichten und so, ich melde mich dann. Mhm. Und 2 anderen, die haben uns jetzt geschrieben, so, ey, yo, lass machen, wir haben voll Bock, das sind unsere Qualitäten und das können wir bieten. Und spannenderweise haben alle gesagt, sie sind quasi oder haben keinen Wertgutachter im Büro. Ich hatte irgendwie das würde sich irgendwie anbieten, dass sie jetzt entweder selber so einen Schein machen oder so. Anscheinend ist es doch nochmal was anderes so ein bisschen. Mhm. Aber haben alle geschrieben, ja, wir kennen da wen irgendwie, keine Ahnung was, du hast jetzt jemanden, also das daran wird es nachher nicht scheitern. Aber alles andere klang total positiv. Und ich bin wirklich gespannt, wie fit die so in allem sind. Weil meine größte Frage ist wirklich so dieses Ganze mit, jetzt, wann kauft man das Haus am besten? Ist es so zum 1.11. oder ist es zum 1.12. oder wie auch immer? Ja. Weil ich einfach wirklich wenig Ahnung von Steuern habe und selbst wenn ich mit dem Steuerberater gequatscht habe und selbst wenn so, dieses mit was kannst du jetzt wie absetzen und diese Höchstsummen pro Jahr und es wird wohl, also das Internet sagt, es ist schon clever und relativ wichtig wäre das jetzt sozusagen finanziell, dass dieses Jahr schon was passiert, weil du irgendwie maximal 60.000 Euro im Jahr an diesen Solar.
Das sind jetzt diese BAFA-Prämien. Ne? Das ist halt auch die Frage, ob die überhaupt für die Maßnahmen, die ihr vorhabt, überhaupt relevant sind.
Genau.
Das sind ja so,
genau. Deswegen, das sind so Sachen, wo ich einfach hoffe, dass da ein Architekt sitzt vor allem und der sagt, und der nicht sagt, Entschuldigung, ich bin kein Steuerberater, das müssen Sie mit dem Steuerberater klären, sondern dass der halt weiß, ja klar, das ist mein tägliches Geschäft. Das ist natürlich eine Frage, die sich stellt bei Leuten. So und so ist das, das sind die Prämien. Ja, ja. Ist es Ihnen das wert, das jetzt in diesem Jahr schon so ein bisschen schneller sozusagen manche Sachen zu machen? Da müssen wir uns beeilen. Oder haben wir Zeit und können chillen und können einfach zum 1.1. ganz entspannt Dinge tun sozusagen? Das wäre zum Beispiel so das, wo ich wirklich selber am wenigsten Ahnung von habe, wo ich am dankbarsten für wäre, wenn da jemand sitzt, der sagt, Herr Pelzer, gar kein Problem. Weil das machen die ja jeden Tag. Also das muss deren täglich Geschäft sein. Hoffe ich.
Ja, ich glaube, bei dem Thema tatsächlich, wenn du, ich weiß nicht, was die jetzt alles an Qualifikation mitbringen, aber ich glaube, wenn das Thema Energieberater mit abgedeckt ist, dann kannst du den Teil auf jeden Fall, da werden die safe helfen können. Bei diesen anderen, es gibt ja noch dieses Thema Handwerkerleistung in der Steuererklärung. Mhm. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube tatsächlich, dass da sich, also vielleicht über dieses bisher haben alles so und so gemacht, aber es ist keine Steuerberatung, Disclaimer-Ding. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, das erwarte ich auch nicht anders. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Aber genau, wir müssen jetzt halt so ein bisschen dann timen, weil es jetzt ja relativ flott gehen kann, theoretisch. So ein bisschen, weil du kannst ja auch nur Sachen irgendwie angeben, wenn du selber schon drin wohnst, sozusagen. Und wenn dein Wohnsitz da ist, so, okay, ich habe vorher immer so gedacht, so, okay, ne, kaufst du irgendwie Ende des Jahres, kauf mir das. Und dann ist irgendwie alles relativ entspannt und chillig, so nach der Hochzeit vielleicht. Und jetzt ist aber dann ein bisschen so, ja, okay, je nachdem, wann wir welche Termine kriegen, mit welchen Leuten und ob manche Sachen dieses Jahr schon laufen sollten, müssen wir relativ schnell kaufen und einziehen sozusagen. Also offiziell, also ja, muss einer von uns beiden im Zweifel da schon einen Wohnsitz anmelden oder so, dass halt einer von uns da schon pennt. Und dadurch wird es dann doch potenziell so ein bisschen stressig. Das muss man jetzt eben mal gucken, wie es dann eben ist. So. Ich habe ja gehört, bei manchen Hauskäufen kann es mit dem Notar auch bis zu 3 Monaten dauern, deswegen gucken wir mal.
Das kann passieren. Ich habe auch gelernt, das ist so crazy. Bei manchen Sachen, die willst du ja dann vorschieben. Ne? Also zum Beispiel sagst du, willst dann halt bestimmte Leistungen halt in dieses Jahr noch reinpacken.
Ja.
Bei anderen Leistungen ist auch so, das ist vielleicht für euch jetzt nicht ultra relevant, aber auch mal eine Überlegung wert war, bestimmte KfW-Kredite, die dann vergünstigt sind für eben bestimmte, wo du halt auch diese, das muss man mal gegenchecken, weil es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal, du kaufst jetzt irgendwie, weiß nicht, eine neue Fassade oder sowas, ein Dach, Dann gibt es einmal den BAFA-Weg, da wird dir quasi einfach gesagt, ja, schick uns die Rechnung, kriegst halt, ne, so ein bisschen wie damals bei E-Prämien im Auto, kriegst halt dann irgendwie das Geld wieder zurück. Und bei diesen KfW-Krediten ist das ähnlich, aber anders gelöst, im Sinne von, du nimmst 100.000 Euro und sagst, ich mach das und das und das. Dann sagen die, okay, nachdem du das gemacht hast und uns einen Nachweis erbracht hast, quasi erlassen wir dir den Kredit zu einem gewissen Teil. Das heißt, du musst es später nicht zurückzahlen, in ganzer Summe. Aber da ist es so, wenn du musst erst diesen Kredit bewilligt haben, wenn du vorher schon anfängst, quasi mit Handwerkern, dann disqualifizierst du dich automatisch. Mhm. Das heißt, da muss man eigentlich im Vorfeld schon wissen, wie gesagt, das ist jetzt nicht für euch relevant, aber man muss im Vorfeld halt wissen, welchen Förderungsweg möchte ich gehen, und dann muss halt eben im Zweifel sogar bremsen und sagen, nee, wenn es KfW ist, dann bitte noch nicht anfangen, weil sobald ihr hier irgendwie was anfangt, ist das Thema durch. Ja,
das hatten wir jetzt beim Verein irgendwie, dass es da, es geht um irgendwie so eine Vereinsförderung, whatever, was genau es irgendwie ist, und da war sogar auch so, also das hat der zweite Vorsitzende so gesagt, ich weiß nicht, wie sehr der da im Thema ist, aber der meinte dann so, du darfst nicht mal Angebote einholen sozusagen, sonst funktioniert das gar nicht mehr, und ist so, hä? Also ich hätte gerne die Begründung, weil man denkt so, belohn mich doch, wenn ich mich gut vorbereite und mir schon irgendwas Gutes rausgesucht habe, was ich dir präsentieren kann und du dann auf dieser Basis irgendwie mir was zubelegen kannst. Ja, also das habe ich schon da nicht verstanden, was das Argument sein kann für so einen Kredit oder für so eine Förderung, dass du eben noch keinen Kontakt haben darfst. Ist das irgendwie so, damit du nicht sowas mauschelst irgendwie mit deinem besten Freund und Handwerker irgendwie?
I don't know. Ich glaube, da geht es rein um Prozessabwicklung im Sinne der Kontrollmöglichkeit, weil wenn du zum Beispiel sagst, hey, da gibt es ein ganz klares Verbot, so nach dem Motto, erst Kredit, Datum, Stempel, dann alles andere, dann hast du nachher nicht diese Palaber-Diskussion, wo jemand sagt, ja, nee, ich habe das, hab das quasi, war schon mittendrin, die Entscheidung war gar nicht basierend auf dieser ganzen Kredit und sagt im Nachhinein, ah, cool, es gibt diese Förderung, komm, ich hol mir jetzt einfach die Kohle und dann tue ich so, als hätte ich das von Anfang an so geplant, und dann musst du kontrollieren, war es wirklich so, ne? Und ich glaube, da hat uns die einfach gemacht, gesagt, ja gut, ich will da diese Diskussion nicht haben, es zählt der Datumstempel so, und wenn dein Angebot nach diesem Kreditbewilligungsstempeltag ist, dann ist alles fein, und wenn vorher, dann halt eben nicht.
Ja,
so,
Pech. Verstehe. Ja, macht irgendwie dann im Zweifel Sinn. Ja.
Ich muss da kurz ranten. Ich habe in diesem ganzen Thema habe ich wieder festgestellt, wie viele Menschen beschäftigt werden in diesem Bereich, wo ich mir denke, warum? Also, es ist mir so bewusst geworden, also erstmal gibt es diese ganzen Prämien in allen möglichen Formen. Mhm. Also, dass die KfW noch gibt, ist sowieso ein großes Fragezeichen.
Was ist das eigentlich? Ist die KfW eine Bank? Weil ich kenne es von Chiaras KfW-Kredit, vom Studentenkredit sozusagen. Aber was
ist es? Die Bank wurde gegründet, um den Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg zu finanzieren.
Ah ja. Oder Chiaras Studium.
Kreditanstalt für Wiederaufbau. So.
Ah, okay.
Einfach gesagt, okay, haben wir jetzt wieder aufgebaut, was machen wir als nächstes? Ja. So. Gut. Jetzt ist es quasi ein bisschen der Subventionsarm des Staats geworden, indem man sagt, man kann zum Beispiel Studiengänge subventionieren, indem man halt eben günstige Kredite an Studenten ausgibt.
So nach dem Motto, bevor wir das BAföG irgendwie anpacken, ist es einfacher, das über so einen Dritten zu regeln im Zweifel oder sowas, darüber was zu schaffen.
Genau, oder wenn du kannst halt relativ spontan einfach so Dinge spielen und sagen, ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich will Solar fördern, wie mache ich das? Ah, gibt es einen günstigen KfW-Kredit? Mhm. So ein bisschen dieser einfach instrumentalisierte Arm des Staatsapparats, der jetzt sagt, wir möchten halt relativ unbürokratisch Dinge halt machen. Ja. So weit, so gut. Dann gibt es aber noch andere Ämter, die sagen, hey, wir wollen auch Prämien machen. Okay. Falls jemand keinen Kredit will, wollen wir halt Prämien machen für als
Bürger. Das wäre die BAFA zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Wo du halt sagst, okay, da wird halt auch in irgendeiner Form halt eben Zuschuss bewilligt, aber da wird halt auch, da gibt es eigene Regeln, eigene Prozesse, eigenes irgendwas. Okay, gut, jetzt gibt es die zwei. Dann sagen die aber hier, Moment mal ganz kurz, wir sind ja eigentlich operativ gesehen ja nur so ein bisschen so eine, weiß nicht, wir haben ja ein paar Bürozimmer, das war's. Wie können wir denn sicherstellen, dass uns keiner hier betrügt? Also wurde dieses ganze Thema Energieberater ins Land, also in die Welt geschaffen, so nach dem Motto, das sind unsere vertrauensvollen Dritten, die wir ja auch in einem eigenen Register führen. Das heißt, irgendwo in Berlin sitzt eine Agentur oder eine Firma, die nur dieses Register kreiert hat und pflegt oder so lächerliche Blogartikel schreibt, die halt komplett, also wo du ja auch so denkst, yo, also braucht das jemand? Ich glaube nicht. So, und dann hast du die noch, die da existieren. Dann gibt es Leute, die extra jetzt hingehen und sagen, ich lasse mich als Energieberater zertifizieren
klar,
damit ich da auf dieser Liste erscheine, damit ich das dann machen kann. Und im Grunde genommen, dieser ganze Kladderadatsch, also dieses Thema Energieberatung, das ist ja schön und gut. Das haben früher andere Leute gemacht, pauschal, die haben gesagt, ja, die Heizung ist zu teuer, kauft die andere Heizung, macht dicke Fenster rein, das ist gut. Das heißt, man hat das jetzt so ein bisschen so, wie soll ich sagen, bläht im Sinne der Wahrnehmung, so nach dem Motto, oh, das ist so, ja, es ist ja auch wichtig, um eben diese Mittel abzugreifen, die du, wäre es ja dumm, wenn du sie nicht abgreifst. Und dieses ganze Prozedere, all diese ganze Überlegung, die wir jetzt gerade haben, ne, so im Sinne von, ah, mache ich das lieber vorher, nachher, bla bla bla, das alles wäre gar nicht nötig gewesen, gäbe es nicht diesen eigentlich diesen netten Willen zu sagen, ja, ich unterstütze das in irgendeiner Form. Aber diese Unterstützung, die kostet ja halt Geld, wenn man es einfach nur überlegt, was für Parteien da involviert sind, auf welche Art und Weise. Und dann dachte ich mir so, jo, wäre es nicht einfach billiger, wenn wir es einfach nicht machen?
Naja, könnte sein, ne? Also, aber, ja, verstehe ich.
Ist es wahrscheinlich nicht, aber der Gedanke kommt halt auf, dass mir der Gedanke, da wurden dann wieder Jobs geschaffen für irgendwelche Menschen, also jetzt gar nicht die Energieberater selbst, die sind ja in der Regel halt irgendwie noch irgendwie mit was anderem beschäftigt, aber dieser ganze Apparat, warum, dass du denkst, ja, das sind halt Leute, die stellen diese Anträge, die steppen die ab und die kontrollieren das und denkst, okay,
ja, cool. Ist ja auch so ein klassischer Beraterjob halt so ein bisschen, ne? Wie Unternehmensberater und Co., ne? Das sind ja einfach dann im Zweifel eigentlich Stellen, die in einer guten Welt eigentlich gar nicht nötig wären sozusagen, so, weil das irgendwie auch anders funktioniert. Aber das ist einfach irgendwie, ja, das fände ich mal spannend, so eine Statistik zu sehen. Irgendwie, also jetzt mal so übertrieben, so eine Wunschstatistik wäre so, weltweit Einkommen oder Gewinn von Beratungstätigkeiten sozusagen. Ne? Und dann könnte man im Filter noch so ein bisschen festlegen, welche Beratungstätigkeiten, weil, keine Ahnung, nehmen wir jetzt Geburtsvorbereitungsberatung, ist wahrscheinlich sinnvoll, also würde ich jetzt persönlich erstmal als sinnvoller sagen, weil man das ist eben was, wo man zum Beispiel wirklich keinen Plan von hat und irgendwie Sicherheit haben möchte. Aber weiß ich nicht, Designberatung für XY oder so, finde ich vielleicht weniger wichtig. Aber ist natürlich auch subjektiv. Aber finde ich mal spannend, wie viel Geld da drin fließt.
Ja. Ich finde es halt insofern halt okay, wenn das halt alles optional wäre. Mhm. Aber es gibt halt in diesem ganzen Kontext, sagen wir mal, also wie gesagt, wäre es halt dämlich, wenn du die Prämie nicht nutzen würdest. Das heißt, du bist gezwungenermaßen, wirst du diesen Pfad gedrängt, so nach dem Motto, mach das oder du verlierst halt echt gut Geld.
Und ich kann es ja gar nicht, ne? Selbst wenn ich die Skills des Energieberaters sozusagen hätte und sagen könnte, ey, ich kann das genauso beurteilen, ich kann das beantragen, würde ich abgelehnt werden, weil mir das Zertifikat fehlt sozusagen. Das, ja, verstehe.
Exakt, genau. Und das ist halt so ein bisschen so, was ich denke, das ist so irgendwie so, ja, also es ist halt nicht freiwillig. So.
Ja, und trotzdem hat man das Gefühl, deswegen, du musst das machen, absolut. Also, genau, du hast einen Posten mehr, den du drauf hast, weil man so denkt, haben wir darüber gesprochen, dass es ja am coolsten wäre, also wenn man sich dafür entscheidet, mit dem Architekten zu machen, du hast einen Architekten, das ist einfach alles, was du brauchst. Auch allein an Kostenpunkten, weil sonst musst du überlegen, okay, musst einen Architekten bezahlen, dann musst du im Zweifel einen Statiker bezahlen, musst du im Zweifel Energieberater bezahlen, musst du im Zweifel das bezahlen und denkst so, so viel, die Handwerker natürlich, so viel Personalkosten habe ich jetzt gar nicht so bedacht, erstmal so bei so einem bisschen Renovierungskram am Haus, weil man so denkt, ja, das ist ja was so, da muss halt eine Firma kommen, die liegt dann da fließend und das war's. Aber dass du dann irgendwie eine Bauleitung hast im Zweifel und so weiter.
Und was habe ich erst vor kurzem geschnallt, und das war voll die wichtige Info, die ich einfach nicht vorher auf dem Schirm hatte, war das vielleicht ganz spannend für die drei Zuhörer, die jetzt irgendwie zuhören. Ich dachte immer, zum Beispiel, es gibt diese KfW-Hauseffizienzstufen. Also die sind danach definiert, so nach dem Motto, wie viel erneuerbare Energien nutzt du, ne, wie gut ist dein Haus isoliert und so weiter. Und entsprechend der Stufe kriegst du halt mehr oder weniger Förderung. Mhm. Das heißt, idealerweise kannst du halt dein Haus halt immer auf diese geilste Stufe bringen, dass du halt so Hardcore-Energie, Clean Energy.
Net positive, whatever, ja.
Genau. So, und da sagte der Gutachter, sagte dann so, ja, Moment mal ganz kurz, du musst aber aufpassen, weil wenn du zum Beispiel, selbst wenn du eine Wärmepumpe einbaust, ne, wo du sagst, ja, okay, mehr kann ich ja nicht machen.
Heutzutage irgendwie.
Dann musst du aufpassen. Ja. Weil es wird immer geguckt, wie ist denn der Strommix der Kommune, wo du den Strom dann hernimmst. Und wenn, oder halt eben der Strommix in Deutschland allgemein, je nachdem, ich weiß gar nicht, was man da zugrunde zieht. Der Strommix in Deutschland sagt ja immer noch weiterhin, dass wir x bis Prozent irgendwie halt aus was ist das, Braunkohle oder so beziehen. Also es ist ja immer, also wir haben ja quasi mit den schlechtesten Energiehaushalt aktuell, was das angeht, weil wir halt immer noch halt super viel Kohle verbrennen in irgendeiner Form. Und dann ist es relevant für deine KfW-Förderung, weil du kannst die Wärmepumpe haben, aber wenn eben dein Strom aus der Quelle kommt, wo eben noch Kohle zu 60-70% drin ist, ist dein Strommix ziemlich schlecht. Und da ist dein Energieeffizienzlevel zwar auf dem Papier voll gut, aber das, was reingeht, ist schlecht. Und deswegen kriegst du dann nicht die KfW-Ultraförderung, sondern nur die schlechtere Förderung. Und dann sagt er, und um das zu umgehen, musst du dort eigentlich zwangsläufig eben Solar auf dein Panel, auf dein Dach packen, damit du quasi autark bist auf dem Papier, was wir alle wissen, das nicht
egal,
sein
wird. Egal, wie sinnvoll es ist sozusagen, ja.
Jahreszeiten, genau. Du wirst nicht autark sein, aber dann kannst du nämlich deklarieren, ich habe genug Erzeugungskraft auf dem Dach quasi, eine Energieerzeugungskraft. Und die, das ist denn die Grundlage für deinen Strommix, der bei dir reingeht, der ist dann 100% solar, also 100% clean.
Krass.
Das sind also Dinge, wo du denkst, oh, good to know, weil hätte ich das nicht gewusst, dann hättest du vielleicht auf Solar verzichtet und sagt die KfW mir alle, jetzt kriegst du doch nicht die tollste Stufe, also kriegst du nicht die Ultraförderung, sondern nur eine kleinere Förderung.
Ja, und im besten Fall das finanziert sich dadurch vielleicht sogar das Solar von selbst sozusagen. Ne? Also vielleicht ist dieser Stufenaufstieg ist dann vielleicht sogar, dass es das quasi, du quasi nichts dafür bezahlst für die Solar und es einfach dann nur positiv quasi für dich rauskommt. Ne? Aber das musst du halt wissen, ja.
Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum man jetzt halt eben, glaube ich, durch diese ganzen Verknüpfungen dann auch sagen muss, ich glaube, so ein Hauskauf ist dadurch nicht leichter geworden in der Abwicklung, weil du ja dann als Käufer dann auch sagen musst, ja gut, ich muss ja auch alles irgendwie das mal checken, so, ich muss ja alles irgendwie miteinander verknüpfen und ich muss ja dann auch bestimmte Schritte vorher machen, bevor ich kaufen kann, weil am Ende entscheidet sich, kriege ich die Ultraförderung, kann ich mir das Haus leisten, kriege ich die Ultraförderung nicht, kann ich mir das Haus nicht leisten. So, das sind ja auch so Dinge, wo du dann auch für dich abwägen musst, ja gut, wie ist das Gesamtpaket am Ende? In Antizipation aller Fördergelder, aller Mittel, die einem zur Verfügung stehen. Es macht es halt nicht leichter.
Ja. So, ja. Ja, verrückt.
Also abspannend, aber auch, glaube ich, so ein Thema wie auch mit dem Verkauf. Da braucht man sich einmal in seinem Leben Gedanken drum, dann vergisst man das und dann
interessiert es nie wieder. Das ist nervig, ne? So, ja, dass man dann wieder so denkt. Ja, es ist so witzig, weil auf der einen Seite habe ich mich gerade so ein bisschen auch über so Berater und so, dass es einfach irgendwie so viel ist. Und gleichzeitig denkt man so, warum gibt es nicht einfach jetzt noch einen Posten, der mir das alles abnimmt? Weißt du, das ist so, gibt es nicht den Wedding-Planner für den Hausbau-Planner sozusagen, der halt das eben alles orchestriert, den Energieberater, den Architekten und so weiter und so fort. Und dann hast du die wieder, also du baust, also ich verstehe, wo dieser Gedanke herkommt.
Ja, das ist super spannend. Gibt es tatsächlich auch. Ja. Also das sind dann so, du kannst ja, es ist halt, wird immer geworben mit alles aus einer Hand. So. Also das ist dann
ja, so ein Generalunternehmen quasi dann, ne?
Ja, genau, das ist einfach so Generalunternehmen, die sagen, wir haben halt alles unter einer Firma kombiniert, wenn wir einen Architekt brauchen, ziehen wir uns den Energieberater brauchen, läuft da auch jemand rum, so bei uns in Büros. Das Problem ist halt da, dass du oft ja dann quasi so ein Gesamtpaket kaufst und dann einfach für dich nicht weißt, so, wie viel zahle ich da jetzt drauf? Ja. Das ist ein bisschen die Abwägung, das ist so ein bisschen wie beim Küchenkauf. Wenn du eine Küche kaufst, kriegst du halt gesagt, die kostet so und so viel Euro, aber du weißt nicht, wie viel hat der Backofen jetzt da drin gekostet. Absolut. Das ist immer so diese andere Seite der Medaille, ist, ja, die helfen dir dann mit allem, aber du weißt halt nicht, wie viel diese Hilfe dann extra kostet. Wenn du es dann selber über Architekten und Handwerker machst, dann hast du von jedem Einzelnen die Position, das heißt, du hast diese versteckte Position, dieses, was kostet der Service? Und das ist, ich glaube, was es nicht gibt, ist dieses, ja, und hier ist unser transparentes Kostenbuch und hier ist unsere Servicegebühr, die beträgt dann so und so viel. Ich glaube, das kriegt man dann halt nicht und das ist die Frage, was.
Ja. Und auch da ist wieder wie das gleiche wie mit dem Kramverkauf. Ich glaube, das geht wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht wie uns jetzt gerade, dass man so denkt, ja, am Ende entscheidet man sich für irgendeinen Weg und der wird okay sein. Ja, am Ende wird es irgendeinen Freund geben, der sagt, du Idiot, warum hast du es nicht so gemacht? Da hättest du irgendwie 2000 Euro da gespart. Dann sagt irgendwie ein anderer, ach nee, du musst es ganz anders machen. Wir haben das da mal so und so gemacht. Da sparst du hier noch 3000 Euro. Ja. Und am Ende, wenn du dir ein bisschen Gedanken machst, so wie wir das ja eben tun, wie man jetzt in der letzten halben Stunde gemerkt hat, dann wirst du wahrscheinlich keinen Kapitalsfehler machen sozusagen, weil du kennst diese, also es geht, du kennst diese großen Fördertöpfe sozusagen, wenn du dann weißt, okay, weiß ich nicht, da kannst du irgendwie 20.000 Euro wiederkriegen, so das weiß man im Zweifel, aber ob du dann nachher, keine Ahnung, 500 Euro bei der Fliesenfirma A oder Fliesenfirma B sparst, ist glaube ich dann, das klingt immer so blöd, aber ist dann glaube ich in der Gesamtsumme des, was kostet das eigentlich alles so insgesamt, musst du dir wirklich überlegen, worüber wirst du dir wie viel deinen Kopf zerbrechen? Weil gleichzeitig kannst du auch nicht sagen, alles ist so ein bisschen egal, weil dann bläht sich's einfach unendlich auf, so nachher, ne? Du musst schon irgendwie so ein bisschen einen Plan haben. Aber ich glaube, man muss mit so einer gewissen Gelassenheit dann da reingehen und dann eben nicht so eine Überoptimierungsgedanken haben, weil da verlierst du, glaube ich, einfach immer. Du wirst dich dann nachher immer ärgern und denken, ah, fuck, hätte ich doch mal den im Monat Oktober schon das gemacht, damit es im Januar und das wäre. Und am Ende wird es aber der richtige Weg irgendwie gewesen sein.
Eben.
Ja. Was ich mal ein bisschen festgestellt habe, dass ich am Anfang so ein bisschen dachte, boah, ich traue mir eigentlich quasi so gut wie gar keine Eigenleistung zu, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe keine Ahnung von allem, so ein bisschen so. Weil wir jetzt auch nicht so viel machen müssen. Also wir müssen jetzt nicht, keine Ahnung, überall Tapete runterreißen oder sonst irgendwas. Wo man denkt, so, ja klar, das kann ich selber machen. Sondern es sind irgendwie alles so Sachen, wo ich auf Papier erstmal denke, boah, das kann ich nicht. So, habe ich keine Skills für weiß jetzt auch nicht, ob ich mich mit 8 YouTube-Videos bereit fühle, das zu tun. Fällt aber, ich finde so, je konkreter es wird, denkt man dann so, ja, okay. Wenn der Faktor Zeit ist bei mir als Lehrer ja stellenweise ganz gut gegeben, dass man so denkt, keine Ahnung, zum Beispiel nehmen wir jetzt die Herbstferien. So, da haben wir keinen Urlaub geplant, Kera ist arbeiten, ich habe 2 Wochen Ferien. So, klar, würde ich ein bisschen was korrigieren müssen, ein bisschen Unterrichtsplanung.
Klar,
ja,
klar.
Aber sind wir ehrlich, da sind trotzdem locker eine Woche völlig free. So, und wenn man dann sagt, keine Ahnung, wenn man dann mit dem Gartenmenschen spricht und der sagt dann so, yo, das sind die Kosten, und dann stellt man fest, okay, also jetzt hier mich jeden Tag irgendwie 5 Stunden in den Garten zu stellen, um da irgendwelche Sachen rauszurupfen und sonst irgendwas, ist zwar irgendwie Pain, ist aber, wenn man es für sich selber so ein bisschen macht, ja auch irgendwie ganz cool im Zweifel, kann man sich irgendwie nett machen. Ja. Und dadurch spart man dann nachher irgendwie 5.000 Euro oder so, weil dann eben nicht 3 Leute kommen müssen, die irgendwie da so ein bisschen Pflanzen rausreißen müssen. Und das jetzt auch nichts ist, wo ich sage, da kann ich jetzt irgendwie eine Leitung anbohren oder das ist irgendwie Elektrik, wo man denkt, hui. Da solche Posten sind mir so 2, 3, 4, 5 mehr irgendwie eingefallen, wo ich dachte,
ja,
okay, das kann man wirklich selber, gerade wenn es um so Abriss auch so geht, ne, wenn es sagt, okay, wenn man die Küche öffnen will und es ist wie keine tragende Wand, muss da jetzt jemand kommen, der diese Wand aufmacht? Ja, wahrscheinlich nicht unbedingt, also weil das kaputt machen kann ich irgendwie, das danach wieder schön machen und aufbauen, so, da kann ich gerne für Geld bezahlen, so, aber dass das irgendwie jemand kaputt macht, das fühlt sich irgendwie weird an. Und da muss man, glaube ich, gleichzeitig wieder so ein bisschen überlegen, kostet mich das jetzt 10 Stunden Arbeit und die Handwerker kostet eine halbe Stunde und dann ist es im Zweifel doch wieder wert, das nicht, also wäre es mir jetzt wieder wert, das nicht selber zu machen. Oder ist es was, wo man einfach sagt, ja, das ist aber eine Fleißarbeit, das kostet eben Handwerker auch dann 5 Stunden, mich kostet es 10. Ja gut, also 5 Stunden Handwerkerkosten kann ich mir da auf jeden Fall sparen, wenn ich die 10 Stunden investiere. So. Das sind jetzt so ein bisschen die Gedanken, die ich mir jetzt gerade so ein bisschen mache, weil wir vorher immer super konservativ geplant haben im Sinne von, ja, wir können halt nichts, also machen wir auch nichts so ungefähr. Und da, je mehr man sich darüber reinfuchst, merkt man so, naja gut, ein bisschen was können wir jetzt schon tatsächlich und Zeit ist da und so dumm sind wir vielleicht auch nicht und 2 linke Hände haben wir auch nicht, das kriegen wir schon irgendwie hin. Gucken wir mal.
Ja, 100%. Ich glaube, was auch da noch mit reinspielt, selbst wenn du halt irgendwie sowas wie eine Wand hast, ne, wo du auch gucken musst, okay, da sind irgendwelche Leitungen oder was auch immer, das kann man ja im Vorfeld auch herausfinden. Da gibt es ja vielleicht auch bestenfalls irgendwelche Baupläne, wo das eingezeichnet ist oder sowas. Ja. Und dann kann man da so ein bisschen drumherum navigieren. Und auch so Sachen, weil sie, wenn du sagst, willst du irgendwie Boden raus oder das Bad irgendwie die Fliesen da raushämmern, wenn du sagst, die Armaturen sind mir am Ende egal. Ja. So, da kannst du ja faktisch gar nicht so viel kaputt machen. So. Also, und ich glaube, dass auch nochmal ganz cool kommt, da kannst du ja auch immer Zweifel sagen, hey, hat jemand Bock? So, und dann holst du irgendwie, bis machst du es so mit ein paar Leuten, wo du weißt, okay, die sind jetzt nicht da irgendwie zu hardcore unterwegs und machen das irgendwie so halbwegs ordentlich, dann haut man das dann irgendwie ein paar Tagen irgendwie zusammen raus im Zweifel. Und das macht ja auch Spaß. Das ist auch irgendwie witzig, wenn man sagen kann, weißt du, wie wir diese Wand hier eingerissen haben.
Ja, exakt.
Also man muss sich sehr cool machen.
Exakt das. Und das weiß nicht, ob das zu romantisch in meinem Kopf die Vorstellung ist. Im besten Fall hat man ja dann irgendwelche Gewerke da und hat dann irgendwelche Kontakte. Und dann sagt man denen so, Leute, wir würden gerne mit euch den Boden machen. Könnt ihr irgendwie morgen mal eine Stunde vorbeikommen und mir so erklären, was ihr machen müsst? Und dann können wir zusammen überlegen, was kann ich eigentlich machen und was wollt ihr dann sozusagen machen? Vielleicht ist es naiv gedacht, weil die natürlich Geld verdienen wollen, aber im Zweifel haben die auch Bock, sich die dreckige Arbeit zu sparen. So, und dass man so sagt, ja, ganz, also das ist so ein bisschen meine Hoffnung wie mit dem Architekten, dass man dann nachher so abwägen kann, welche Leistungsphasen, welche Parts können wir einfach selber übernehmen und wo kommt dann jemand und im Zweifel kommt dann jemand und sagt mir und misst die Leitungen aus mit so einem coolen Wünschelrutengerät und sagt, hier, ich mal jetzt einen Strich hier auf die Wand, da passt du bitte auf, alles andere ballerst du weg und wir kommen übermorgen vorbei und machen den Rest. Das wäre so ein bisschen meine Wunschvorstellung, dass du den Experten sozusagen im Hintergrund hast und der mich quasi ein bisschen anleitet und ich dann einfach die Arbeitszeit da reinstecke und der kommt dann am Ende zum Retten und also retten, beziehungsweise dann zum Schön machen und aufbauen und whatever. Das ist so ein bisschen jetzt gerade meine Traumvorstellung, glaube ich.
Ich glaube, das ist auch realistisch, ehrlich gesagt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es, also es ist ja auch, glaube ich, eher der normalere Case, dass Menschen sagen, hey, ich mache halt auch ein bisschen was in Eigenleistung. Ja. Gerade die Sachen, wo man sagt, da brauchst du 2 linke Hände, funktionieren dann auch beim Tapeten abziehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie was ganz Exotisches wäre, wenn du das jetzt anfragen würdest und dann sagt ja, nee, gucken Sie YouTube-Video, lassen Sie mich in Ruhe. Mhm. Und also,
ja, ja.
Ja, im Zweifel ist nicht die Antwort bezahlen. Genau,
so, also, das ist ja auch so völlig fein. Also das, dann trotzdem ist es ja dann im Verhältnis zu dem Rest immer noch viel günstiger. Und ich zahle ja dann im Zweifel auch gerne, wenn die dann vorbeikommen und mir Sachen erklären und dann gucken die sich schon mal an und so weiter. Klar. Und so fort. Das sind alles so Sachen, da bin ich mal gespannt, wie sehr der Architekt, die Architektin dann sozusagen da auch eben Experte ist, um mir das eben alles so zu erklären. Und dann, also ich werde also der unangenehme Lehrer sein und 1000 Fragen stellen. Ich bin mal gespannt, ob das für die normal sein wird oder eben nicht. Oder ob die sich dann denken, hei, 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 wieder bist du da reingeholt.
Ich muss bei sowas immer denken, und das gilt, glaube ich, für uns beide wie gleichermaßen. Ich hatte das damals bei der Hochzeit so krass, ne? Aber man hat das teilweise schlechtes Gewissen, wenn man Sachen irgendwie gefragt hat oder auch so, dass bei so Dienstleistern dann so irgendwie gesagt hat, so ja, hey, ich muss da nochmal nachhören und erklär mir das nochmal. Und im Nachhinein hat man festgestellt, man war immer noch so einer der, also man war so mit das entspannteste Hochzeitspaar, was man sich so vorstellen kann, weil man immer im Hinterkopf haben muss, es gibt Leute, die sind viel, viel krasser unterwegs, die fucken einen des Todes ab. Und ich glaube, bisher in meinem Leben war es so, ich glaube, wie gesagt, es gilt für uns alle. Ja, so, wenn man mit irgendwelchen Dienstleistern so zu tun hat, waren die immer heilfroh und gesagt, boah, zum Glück bist du ein normaler Mensch, mit dem man ganz normal reden kann, der ihm nicht auf die Eier geht. Und ich denke, das wird hier ähnlich sein, dass man sagt, hey, cool, super angenehm mit euch, macht total Spaß und so, ja klar, stell deine Fragen, alles cool. Ja. So, ich kann mir vorstellen, dass es eher die Richtung gehen wird und nicht andersrum.
Ja, und ich werde immer so richtig unangenehm Chiara vorschicken. Hier ist eine Bauleiterin, habt Obacht, Obacht, Bauleiterin im Raum, Obacht.
Ziehe immer so ein Warnwest und so einen Helm auf, damit alle direkt so sehen, oh, Profi am Werk, weißt du?
So, da bin ich nochmal gespannt, wie das sich nachher ausspielen wird, ob das cool ist, weil hier bei dem Wasserschaden war es halt mega geil, weil die halt, also es war witzig, weil die am Anfang eher mit mir geredet haben, weil ich ja der Mann bin natürlich, und dann aber gecheckt haben, okay, der Mann ist Lehrer, der kann gar nichts, und da ist eine Bauleiterin, die spricht unsere Sprache, da kann ich Knödeldödel sagen und die weiß, dass das irgendwie das Teil in der Wand ist. Und
jeder weiß das, ja.
Jeder weiß das. Und deswegen bin ich nochmal ein bisschen gespannt auf diesen so, welchen Bonus man da so rausholen kann, dass die halt das Gefühl haben, shit, da ist jemand, der Ahnung hat, aber gleichzeitig auch irgendwie cool, da ist jemand, der irgendwie Ahnung hat in einer gewissen Form. Ja. So müssen wir mal eben gucken. Das fände ich irgendwie noch spannend zu sehen. Ja.
Ja. Weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das irgendwie unangenehm wird. Ich glaube, das wird einfach fucking cool, weil die dann so merken, hey, wir können so auf einer Ebene sprechen und da tanzt noch so ein Typ rum, der stellt die ganze Zeit komische Fragen, aber so, wir haben alle, also die Kommunikation ist super effizient und macht auch Spaß und die können wir es einfach nicht negativ vorstellen.
Ja. Und eine Sache muss ich auch beichten in diesem Kontext, ich schäme mich zutiefst, aber ich bin heute eingeknickt und Chiara hat ihr Wunsch geäußert, es wäre für ihr Sicherheitsbedürfnis ganz gut, wir haben heute eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich habe immer gehatet. Die
ersten 3 Monate in der Regel.
Genau, deswegen haben wir sie jetzt abgeschlossen. Weil jetzt noch so, ich habe lange gezögert und dachte mir, wenn ich jetzt noch zögere, dann lohnt sich es auf gar keinen Fall mehr. Und ich war so, es ist einfach so unnötiges Geld.
Habt ihr auch so eine extra Baurechtsschutz? Also da gibt es diese Module.
Baurechtsschutz, also
also nicht Mieterrechtsschutz, sondern extra so Bauherrenrechtsschutz.
Nee, genau, die Bauherrenrechtsschutz haben wir jetzt quasi nicht so drin, weil die gilt nur für Sachen, die baugenehmigungspflichtig sind. Und wir werden halt relativ wenig Sachen machen, die baugenehmigungspflichtig sind, sozusagen. Ja, ja. Das wäre maximal die Gaube im Dach. Alles andere ist nicht baugenehmigungspflichtig. Und dann haben wir gesagt, also es war jetzt da auch gar nicht möglich, sozusagen. Deswegen ist es dann auch so da ein bisschen egal gewesen. Ich dachte dann so, komm, du nimmst es jetzt, du beantragst jetzt für ein Jahr, und dann gucken wir in einem Jahr, ob sich das gelohnt hat oder nicht, ob es gut für Gefühl war oder nicht. Und dann stellen wir es auf den Prüfstand nächstes Jahr, ob wir das weiter behalten wollen oder nicht. Weil ich die ganze Zeit in meinem Kopf denke, wir haben die jetzt 20 Jahre nicht gebraucht. Also ich habe jetzt mein Leben lang habe ich nicht das Gefühl gehabt, ich hätte gerne eine Rechtsschutzversicherung. Warum sollte es jetzt anfangen? Dann trinkt man dann mal gleichzeitig drüber nach. Ja, okay, jetzt hast du irgendwie jetzt bist du so ein alter Mann geworden, hast irgendwie ein Eigenheim. Braucht man da sowas, weil dann irgendwelche anderen Faktoren hinzukommen, dass irgendwelche Nachbarn sich über irgendwas beschweren und man denkt so, boah, bin ich froh, dass ich da irgendwie einfach eine kostenlose E-Mail an irgendwen schreiben kann. Ja. Weil mein Gedanke vorher immer war, wenn du einmal, also erstens, ich bin ein entspannter Typ. Ich werde wahrscheinlich nicht den Rechtsfall haben, der mich jetzt 8 Millionen Euro kostet, weil ich da irgendwie bis aufs Blut irgendwas auskämpfen will. So, deswegen, das sehe ich irgendwie nicht so ganz für mich. So, und dann denke ich, okay, aber ich unterschätze vielleicht auch Anwaltskosten. Aber dann denke ich so in meiner Welt, wenn ich dann mal ohne Rechtsschutzversicherung einfach irgendeinem Anwalt schreibe und sage, ey, yo, kannst du mir mal kurz hier sagen, ob ich den Brief so abschicken kann? Ist das rechtlich safe? Dann sagt er, das dauert für mich 10 Minuten, kostet 200 Euro und dann ist fertig. Und dann habe ich schon quasi, und dann dafür lohnt sich dann die Rechtsschutzversicherung sozusagen nicht.
Eben.
Und deswegen, aber ich habe die Argumente von Chiara ein bisschen verstanden, im Sinne von, ey, beim Bau ist super viel nervig und kann einfach viel Scheiße irgendwie sein, so irgendwelchen Firmen läufst du hinterher und dann bist du einfach froh, dass du dich nicht kümmern musst, weil das ist so habe ich es mir jetzt zusammengerechnet, dass ich halt denke, das ist vielleicht finanziell nachher gar nicht in irgendeine Richtung relevant, aber allein diese Sicherheit im Kopf zu haben, zu sagen, ey, wenn irgendwas ist, kann ich es einfach instant abgeben, mit gutem Gewissen und irgendwer nimmt den ganzen Schriftverkehr und kümmert sich darum und in einem Jahr kriege ich dann vielleicht irgendwie Recht oder Unrecht oder keine Ahnung was, aber nicht ich muss parallel zu Hochzeit und das allem noch irgendwie dann irgendwelche E-Mails schreiben mit, sehr geehrte Firma, ich mahne Sie zum dritten Mal, weil Claude hat mir gesagt, ich muss das so schreiben, deswegen bin ich irgendwie froh, dass, probieren wir es jetzt irgendwie so und dann gucken wir, ob sich das, also ich habe schon unnötigere Ausgaben für ein Jahr gemacht und deswegen gucken wir einfach dann nächstes Jahr, wie es aussieht und ob wir die behalten oder eben nicht. Im besten Fall denken wir uns natürlich, wir brauchen sie nicht, aber wir werden sehen.
Klar, aber das ist ja auch die Flexibilität, man kann es auch noch ein Jahr wieder abstellen und ich glaube, es macht auch mal einen Unterschied, das verschätzt man vielleicht manchmal, je nachdem, wenn man dann so einen Fall hat, wo man sagt, boah, jetzt geht mir jemand auf die Keks und ich kann auch selber mahnen, das ist kein Hexenwerk und so weiter. Macht es doch einen Unterschied, wenn da steht, dritte Mahnung von Rechtsanwaltskanzlei so und so, dann hast du vielleicht einfach das Thema schneller gelöst und kannst einfach deinen Kopf abhaken. So. Und allein dafür, für die Option, das kostet auch nicht die Welt.
Das hat zumindest das Internet auch so ein bisschen gesagt. Ich habe natürlich so ein bisschen mehr so zusammen zu googeln und so und dann bin ich in irgendwelchen Foren gewesen und so weiter, wo irgendwie immer, also das ist natürlich eine, who knows, aber Leute haben immer so ein bisschen gesagt, dass das irgendwie relativ viele Türen und relativ viele Probleme schnell gelöst hat, wenn man dann verwiesen hat auf, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, ich werde es einfach mal meinen Anwalt schreiben. Und dann war auf einmal relativ schnell klar, die Person knickt da jetzt irgendwie nicht ein. Haben wir Bock auf einen jahrelangen Schriftaustausch mit einem Anwalt, wo ich weiß, das kostet die Gegenseite eh nichts, weil die hat eine Rechtsschutzversicherung, die kann das einfach ewig lang weiterlaufen lassen. Haben wir da Bock drauf? Nein, also einigen wir uns einfach und fertig ist die Nummer. Das heißt, im besten Fall kommt es gar nicht zu diesen ganzen langen Sachen nur aus Abschreckungsgründen der Rechtsschutzversicherung, wo ich dachte, ey, in was für einer Welt leben wir wieder? Das ist so wieder, wie wir müssen in Waffen investieren, damit wir keinen Krieg führen. Und ich so, aber lass es doch einfach cool sein, da brauchen wir es alles nicht.
So funktioniert es halt leider. Und ich glaube, wenn man das einfach akzeptiert, dass die Welt leider so tickt, so, dann hast du noch ein Argument für eben das Thema. Und dann
habe ich mir auch gedacht, komm, allein wenn das Chiara gerade so ein bisschen Sicherheitsgefühl gibt, warum auch immer, dann ist es das insgesamt schon wert, dass du dann eben nicht nachher sagst, ach man, hätten wir doch mal, cooler gewesen, wenn und so. Und deswegen ist es irgendwie jetzt okay. Genau, bin ich mal gespannt. Aber ich freue mich auch schon so ein bisschen, ich muss mal gucken, wie das Limit ist, aber ich habe auch einfach Lust, mit irgendeinem Anwalt kostenlos zu schreiben und dem irgendwelche Fragen zu stellen. Dass man dann so anstatt Claude zu fragen, schreibt man dann so, lieber Herr Anwalt, ich habe jetzt ja eine Rechtsschutzversicherung. Wie geht es Ihnen? Ich habe mal eine Frage. Wenn jetzt angenommen, ein Apfel ein Meter auf mein Grundstück fällt und ich werfe ihn zurück auf das Nachbargelände und ich treffe auf einmal ein Kind. Ist das ein Problem? Oder ist es eigentlich ja der Apfel des anderen?
Kleiner Pro-Tipp. Haben wir auch mal im Hinterkopf gehabt, so wenn man sich, glaube ich, streitet mit Leuten, dann muss man immer im Hinterkopf haben, haben die ihr Rechtsschutzversicherungslimit schon aufgebraucht?
Ah, es gibt ein Limit.
Und zwar, du kannst nicht unendlich viele Rechtsstreitigkeiten haben. Und ich weiß nicht, ob das, wahrscheinlich gilt das nicht für dieses kostenlose Hotline, weil das ist wahrscheinlich erstmal sitzt da Claude selbst, dann sitzt da Werkstudent und dann sitzt da irgendwie anders. Und du kommst wahrscheinlich nie zum Anwalt selbst. Ja. Aber ich glaube, was jetzt darum geht, ne, also es gibt auch Menschen, die werden dann gesperrt. So, wenn du jetzt zu viele Sachen hast, so, vor allem wenn du die Person bist, die halt die ganze Zeit entweder Leute abfuckt oder du wirst die ganze Zeit abgefuckt, das ist so irgendwie ein einseitiges Ding, dann sagt auch die Versicherung so, hey, irgendwie scheint das an ihn zu liegen und nicht an. Weil im Schnitt hat man so einen Rechtsstreit so in 10 Jahren und sie haben einfach 10 in einem Jahr. Irgendwas ist hier nicht im Verhältnis. Das muss man im Hinterkopf halten. Das ist, steht irgendwo im Kleingedruckten, unter dem Kleingedruckten, in weiß auf weiß gedruckt.
Spannend, weil ich habe jetzt auch die höchste Selbstbeteiligungsquote gewählt, nämlich 300 Euro. Aber die sinkt irgendwie mit jedem Jahr, wo du nichts machst und so, also wo du keinen Rechtsstreit hast und so. Ich habe einfach jetzt geguckt, dass man irgendwie möglichst wenig dafür zahlt, jährlich sozusagen, damit, wenn was ist, der Super-GAU abgedeckt ist, Aber trotzdem aber ist es irgendwie okay. Genau, das, also genau. Ich habe das Gefühl, so, das war. Also ich konnte auswählen zwischen 150 Euro und 300 Euro Selbstbeteiligung. Dachte ich, ja gut, dann nehme ich 300 Euro Selbstbeteiligung, weil, also sozusagen, für mich wäre sie ja also sozusagen relevant und wo ich das denke, boah, geil, zum Glück habe ich die, wäre ja eh bei 1000 Euro plus. Und ob dann 300 Euro oder 150 Euro Selbstbeteiligung ist es dann bei diesen Summen sozusagen egal. Und vorher wird es wahrscheinlich dann eh nicht über die laufen. So bei, bei einer Streitfrage von 100 Euro wird dann im Zweifel eh irgendwer sagen, ja komm, lass uns bei 50 Euro treffen und fertig ist die Nummer. Eben, das war das so ein bisschen Kontraargument noch in meinem Kopf, dass ich dachte, ja, in der Regel kannst du dich doch mit allen Firmen und Leuten doch irgendwie einigermaßen einigen sozusagen. Also ich bin so nicht, ich gehe so nicht durchs Leben und erwarte das jetzt auch nicht, dass dann, also ne, wenn da eine Firma ist, so, die machen irgendwie Mist, gehe ich davon aus, wenn ich den schreibe, dann sagen die, jo, Herr Pelzer, wir schicken mal jemanden vorbei, dann kommen die vielleicht erst in anderthalb Wochen, was mich nervt, so, aber ist ja noch kein Grund, die zu verklagen, so, ne, dann kommen die halt super spät und dann sagt man denen hier, sieht scheiße aus und sagen die, oh ja, stimmt, aber sie haben es ja auch so hier irgendwo festgehalten, deswegen sind sie da so ein bisschen teilschuld, dann sagt man, ja, verdammt, ich Idiot, hab mich darauf aufgepasst, zack, wir einigen uns irgendwo da und da, weil dafür kann die Rechtsschutz mich ja auch nicht retten. Dann kann die auch sagen, nee, hier, du hast den Vertrag einfach dumm aufgesetzt, du Idiot. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach kein Szenario gibt, wo die für mich greift, weil ich der Gegenseite, die ich ja im besten Fall irgendwie auswähle und ich das Gefühl habe, ich wähle die nur aus, wenn ich mit denen ein gutes Gefühl habe und ich die Hoffnung habe, mich nicht so zu täuschen, was natürlich manchmal passieren kann, sich in Menschen zu täuschen, dass man dann irgendwie hofft und denkt, ja, so, wenn ich halt der Dummkopf war, dann bin ich jetzt auch nicht der, zum Beispiel, wenn ich zu schnell gefahren bin.
Das nicht einsieht.
Genau, dann bin ich jetzt nicht der, der dann irgendwie sagt, nee, ich möchte jetzt Klage, Beschwerde eingereichen gegen diesen Punkt oder keine Ahnung was, dann würde ich jetzt sagen, ja, ich bin ja halt ein Idiot. So, ich bin selber schuld. So, und deswegen habe ich irgendwie die Hoffnung, dass dann man sich mit so einer Firma, wem auch immer, dann eh einigermaßen einigen kann und es dann irgendwie entspannt ist. Also, ich frage mich doch, was passieren soll. Dass die greift. Weil ich bin ein harmloser Typ, ich werde nicht verklagt. Und dass ich jetzt den Schritt gehe, zu sagen, nein, jetzt muss ich jemanden verklagen, glaube ich nicht. Deswegen ist, glaube ich, das Einzige, was irgendwie vielleicht potenziell greifen würde, ist dieser Hinweis mit, ja, dann werde ich so meine Rechtsschutzversicherung weiterleiten und das bewirkt dann schon was. Alle Schritte weiter halte ich für sehr, sehr unrealistisch, ehrlicherweise.
Ja, und ich glaube, das, was halt auch immer so, was auch immer glaube ich, unterschätzt wird, ist, du hast ja den Weg dorthin, wie sich das aufbaust. Ne? Mhm. Und wenn du schon irgendwie merkst, so während der, sagen wir, du hast irgendwie, weiß nicht, Elektriker engagiert und der macht irgendwas und du merkst so die ganze Zeit, boah, das ist irgendwie alles komisch und so, dann kannst du ja währenddessen schon sagen, ey, irgendwie fühle ich mich gerade irgendwie mit der ganzen Nummer nicht wohl, so. Ich würde gern zahlen, wenn das Thema durch ist und dann erstmal mit Einbehalt und so weiter. Sowas kann man ja währenddessen schon so ein bisschen steuern und muss ja nicht immer bis zur letzten Sekunde warten, dann massiv eskalieren lassen. Ich glaube, das spricht auch nochmal gegen diesen Fall.
Ja,
aber
ja. Du hoffst ja nicht, hoffentlich verkacken sie es richtig und ich halte mich jetzt zurück, damit ich dann irgendwann meinen Rechtsschuss lohnt. Damit ich dann jemanden verklagen kann und im Zweifel in 3 Jahren dann Geld wieder kriege oder so. Ja. Also das, ja, es wäre so oder so, ist halt Pain. Also du hast keinen Bock, dass diese Versicherung greift. Aber gut, es geht für alle Versicherungen ehrlicherweise. Glaube ich.
Genau. Ja. Ich glaube, wenn man so die Logik ganz stringent durchzieht, dann brauchst du gar keine Versicherung.
Eben, und das ist ja das Problem, dass das in meiner Birne festhängt, deswegen nervt mich diese Versicherung jetzt schon. Aber kann ich noch zurücktreten? Kann ich sie noch kündigen? Ich weiß nicht, nein.
Klar. Ja, du hast Widerrufsrecht, glaube ich, wie E-Commerce 14 Tage oder
so. Ja.
Aber ja, ich verstehe es. Wir haben übrigens auch eine geholt.
Ja, das war, aber bei euch gab es ja auch irgendwie Gründe, die ich nachvollziehen konnte und ihr habt es lange genug irgendwie so probiert und so. Also irgendwie finde ich das, gerade bei so Vermieter,
aber das war jetzt auch eher für die Zukunft. Okay. Also es war jetzt quasi, weil es halt eben schon, es gab ja den Case, der war ja schon da, den kannst du dir leider nicht bemühen, aber da haben wir es gesagt, so, keine Ahnung, manchmal hat man ja doch so, auch wenn es unwahrscheinlich ist, hast du so Szenarien im Kopf, wo du sagen kannst, ja, das könnte einfach nervig sein. Und dann war auch die Rechnung, was kostet ein Rechtsschutz im Monat? Keine Ahnung, was kostet, glaube ich, unsere kostet irgendwie 25 Euro oder sowas im Monat. Genau. Du sagst, ja, das ist jetzt nicht nichts, aber es ist auch nicht so viel, dass man so, also wenn der Fall eintritt, dann ist man froh, dass man einfach sagen kann, kümmert euch drum, so.
Ja.
Und Thema durch, so. Und wenn man die ganzen Stunden aufaddiert, die man sonst da reinsteckt, dann ist das auch okay.
Ja. Und genau, das habe ich eben auch noch so ein bisschen für mich beim Internetlesen so ein bisschen rausgefunden, so, dass du einfach auch mal abwägen musst, in welchen Lebensphasen befindest du dich gerade oder in welchen Beziehungen befindest du dich sozusagen. Ja, also weil, werde ich das Land NRW verklagen als Lehrer? Sehr wahrscheinlich nicht. Also,
Betätere?
Ja, vielleicht. Aber ne, ich sehe nicht so richtig kommen, dass da jetzt irgendwas Schlimmes passieren kann bei mir sozusagen. Ja, ne? Chiara ist mit ihrer Arbeit zufrieden. Da sieht sie jetzt auch nicht unbedingt sofort, dass da irgendwie ein Rechtsschutz irgendwie Sinn macht. Ein Mietverhältnis kann natürlich immer ein Punkt sein, wo man sagt, boah, was, wenn der Vermieter auf einmal irgendeinen Scheiß macht und dann bist du irgendwie froh drum. Aber das wird jetzt ja in Zukunft dann auch nicht mehr so sein. Dafür hast du dann eben so diesen Faktor mit, was ist, wenn bei meinem Grundstück irgendwas passiert, keine Ahnung, ich schieb keinen Schnee und dann rutscht irgendwer aus und so. Und da muss man, glaube ich, für sich dann immer so ein bisschen die Checkliste im Kopf abgehen, was für ein Risikopatient bin ich eigentlich? Und irgendwie habe ich für mich immer abgehakt, dass ich 0,0 einer bin, obwohl es natürlich schon Faktoren gab, die halt dafür gesprochen haben, wieso dass ich einfach Mieter war. Aber ja, deswegen gucken wir mal, wenn wir jetzt eben feststellen, ey, Haus ist deutlich entspannter und dieser ganze Kram ist irgendwie entspannter, als wir das irgendwie denken, dann ist sie halt in 1-2 Jahren wieder gekündigt.
Eben.
Wie das Schicksal so will, vielleicht kommt dann in 3 Jahren irgendwas und wir wären froh, sie gehabt zu haben, aber dann ist wieder dieses, so darf man nicht denken, weil dann sind wir wieder bei dem Anfang, Aktienverkauf, dann sind wir wieder bei Versicherung generell, dann musst du jede Versicherung abschließen, bla bla bla. Und genau, ich kann ja nicht so unvernünftig sein und keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung haben, aber dann zu viele andere Versicherungen haben.
Das ist der größte Scam auf dem ganzen Planeten. Also BUs, die werden ja immer schön an Azubis verkauft. Ne? Gerade so erstes Ausbildungsjahr, mach direkt PU, weil sonst wird unendlich teuer. Das ist der größte Scam auf dem Planeten. Es ist der zweitgrößte Scam. Der größte Scam ist das deutsche Rentenversicherungssystem. Auf Platz 2 kommt die BU. Also keine Anlageberatung, keine Versicherungsempfehlung.
Ich aber hört euch nicht, Tape 120 an, wo der DBK-Mann mich beleidigt hat.
Ja. Ich bin schon längst nicht mehr in meinem Beruf. Ich habe jetzt eine abgeschlossene Bank auf meinen Tisch. Ja. Was jetzt?
Ja. Ach, egal. Ja, es ist wirklich, also. Ja, wie immer, man hofft, dass sie nicht greifen in irgendeiner Form. Ne?
Eben, ja.
Ich hätte noch so schon 2-3 kleine Mini-Updates geben. Es geht nur schnell 5 Minuten. Erstens, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, dass ich nach den Ferien wahrscheinlich eine Podcast-AG haben werde. Habe ich es erzählt?
Du hast mal erwähnt, dass sowas mal anstehen könnte, aber genau, so konkret.
Ich habe jetzt mit Lars wieder HBG-Podcast gemacht letztens. Wir haben festgestellt, weil wir eine neue Kollegin bekommen, musste ich eine Klasse quasi abgeben für nächstes Jahr. Und dann bin ich quasi 1,5 Stunden im Unterhang. Heißt, ich habe weniger Stunden, als ich arbeiten müsste. Die muss man dann irgendwann wieder reinholen. Also es gleicht sich irgendwann über die Jahre so ein bisschen aus. Aber ich habe nicht so Bock, irgendwann 2 Stunden mehr zu arbeiten. Also mir gibt 2 Stunden weniger Arbeiten dann nicht so viel. Ich finde es dann, glaube ich, nerviger, irgendwann mal 2 Stunden mehr zu arbeiten, ehrlicherweise. Und dann habe ich gedacht, dann ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, lass das mal machen. Er hat es vorgeschlagen. Und dann war ich so, Und dann haben wir es sofort festgemacht und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das so mache. Ich habe so ein bisschen Ideen. Also ich will nicht so ganz so rasende Reporter haben, also dass man so sagt, so jetzt haben wir irgendwie die Podcast-AG und die sind so quasi wie die Schülerzeitung in digitaler Form, das finde ich, glaube ich, nicht so spannend. Das wird vielleicht auch mal Teil sein, aber ich will mehr so ein Podcast-Format mit denen, glaube ich, etablieren, dass die selber machen und die holen sich quasi Gäste aus der Schule rein, dass man dann eben so sagt, so hey, wir laden jetzt mal, keine Ahnung, die Unterstufenkoordinatorin ein, weil die 9-5er kommen und die erzählen uns mal kurz, was das eigentlich bedeutet und sowas in die Richtung. Das finde ich irgendwie cooler, so in die Richtung was zu bauen. Das ist vielleicht aber schwierig, so mit Siebtklässlern, Sechstklässlern sozusagen zu machen, weil das so ein bisschen dann ja eben auch Außenwirkung und, also, was ist Außenwirkung? Klar, aber klar. Das muss dann irgendwie groß aufbereit sein und dann müssen Leute schon so ein bisschen was für können. Nicht, dass Siebtklässler nichts können, aber so.
Nee, dann, ich weiß, was du
meinst. Da ich aber jetzt die AG irgendwie nicht beschränken will auf nur Oberstufenschüler, das ist irgendwie immer lame, weil dann interessiert es da keiner, will es keiner, habe ich überlegt, dass man auch vielleicht als zweites Standbein dieser AG Hörspiele nehmen kann. Ich finde es irgendwie witzig, die Vorstellung, dass ich mit so kleinen 5ern, 6ern, 7ern so Hörspiele erstelle, dass sie dann selber so Dosen auf so Dosen klopfen, um irgendwas anzutäuschen und so Krimi, 3 Fragezeichen mäßig irgendwas aufnehmen und sich so selber so eine kleine, weil die haben irgendwie so Fantasiegeschichten schreiben in der 6. Klasse. Ja, genau. True Crime am Schulhof. So.
Am True Crime.
So, wer hat wieder das Kaugummi auf den Boden geklebt und so. Ja, das dachte ich irgendwie, ist ganz witzig, wenn man so in die Audioproduktion quasi geht und dann so überlegt, was kann man mit den Kleinen machen? Klar, können die auch irgendwie Hobby-Podcasts und so, klar, können die irgendwie auch alles erstellen so. Aber dachte irgendwie so als Produkte für die Schulgemeinschaft, was kann man sich auch gut anhören dann später so, was interessiert jemanden? Dachte irgendwie, ist vielleicht ganz witzig, so Hörspiele zu machen auf der einen Seite und dann gleichzeitig irgendwie so ein HBG-Schüler-Podcast irgendwie zu etablieren. Und den gleichzeitig eben so als zweiten Skill natürlich den irgendwie mitzugeben, was wir eben uns erarbeitet haben, wie man Podcasts überhaupt macht, damit die privat natürlich machen können, was sie wollen. Das wäre so ein bisschen Konzept. Da können wir aber nochmal irgendwann in Ruhe so ein bisschen drüber sprechen, was ich da, wie man das machen könnte. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Dann war der Abiball von der Gesamtschule, mein letzter Abiball quasi, mein Bio-LK hat jetzt, es geht jetzt und so, das war richtig schön, das war vor 2 Wochen, glaube ich, der Samstag.
Trotz der Hitze, ne?
Ja, genau, es war super warm, es waren 6 Ventilatoren im Raum, die haben ein bisschen geholfen, das war ehrlicherweise wie so beim Sport, du hast committed und nach einer Stunde weißt du halt, du schwitzt.
Egal.
Und dann ist es halt so, ich bin aber ehrlicherweise auch in kurzer Hose und Hemd gegangen, also ich hatte, war einigermaßen schick, aber ich habe nicht den Anzug gerockt, das war, wäre nicht, hätte sich nicht gelohnt, ehrlicherweise. Hab toll bei Rankings abgeschnitten in der Abi-Zeitung. Bei, ich glaube, es sind irgendwie 8 wirklich sehr tolle und süße Rankings, so mit mach den besten Unterricht und so richtig schöne Sachen. Aber jetzt darfst du dreimal raten, wofür wurde ich auf der Bühne geehrt?
Du hast es gesagt. Ich glaube, Handschrift.
Ach, hab ich schon gesagt, genau. Ja, für die größte Sauklaue wurde ich dann geehrt, wo ich dachte, nice. So, das. Das dazu, aber es war einfach eine nette Veranstaltung, so ein schöner Abschluss irgendwie für mich auch, weil bei mir jetzt nur noch so Konferenzen anstehen und Projektwoche und so, also ich habe jetzt quasi ab jetzt keinen regulären Unterricht mehr, witzigerweise an beiden Schulen für 2 Wochen, das sind alles so Sondertermine in irgendeiner Form, was cool und nervig ist, beides zugleich irgendwie, aber deswegen habe ich jetzt allen Klassen schon Tschüss gesagt und jetzt ist so ein bisschen wirklich Abschiedstournee, da können wir irgendwann nächste Woche so drüber sprechen, dass es wirklich crazy ist, jetzt diese 5,5 Jahre zu Ende gehen. Und zuletzt noch, am Wochenende war jetzt die SV-Fahrt, habe ich dir ja schon ein bisschen Bilder und Eindrücke geschildert. Und das war wirklich witzig, aber auch sehr anstrengend. Ich merke irgendwie, ich weiß noch nicht, wie ich da einen guten Weg für mich finde, da weniger Kräfte zu lassen bei solchen Sachen. Ne? Wir haben ja nachher Kursfahrt drüber gesprochen, bei so SV-Fahrt reden wir ja drüber und so. Ich muss noch einen Weg finden, wie man das schafft, dass man, wenn man so 3 Tage irgendwie bei so einer Sache dabei ist, wie man da abschalten kann so zwischendurch. Ob das was bringt, dass man einfach sagt, ich ziehe mich mal eine Stunde zurück für mich. Ich habe das Gefühl, das bringt mir gar nichts, weil dann ist man im Kopf trotzdem irgendwie da und denkt so, ah, oh, was passiert da jetzt? Und man will irgendwie dabei sein. Und man macht das ja nicht, um dann nicht dabei zu sein. Irgendwie finde ich da noch keinen so richtig guten, gesunden Umgang, außer halt all in. Dann bist du halt irgendwie um 7 wieder wach und versuchst zu überlegen, was man mit dem Tag dann irgendwie macht. Und dann gehst du abends um 2 ins Bett, weil dann irgendwie bis dahin noch Werwolf gezockt wird, wo du irgendwie dabei sein willst und so. Und es ja auch irgendwie nichts bringt, dann irgendwie 3 Stunden früher ins Bett zu gehen. Irgendwie, aber vielleicht ist das sogar tatsächlich der Weg, einfach den Abend kürzer zu machen, weil man dann irgendwie, ob man jetzt 3 Runden Werwolf spielt oder eine, ist vielleicht nett. Aber die freuen sich halt auch, wenn man dabei ist und so. Keine Ahnung. Also ich kann das Energielevel immer gut hochhalten, aber ich merke, danach falle ich in so ein Loch. Also dass man danach dann irgendwie dann einfach sich wie krank fühlt irgendwie.
Das ist wirklich krass. Verstehe ich voll, klar.
Ja.
Ich merke es auch bei so kurzen Nächten, das ist für mich wie früher, wenn man so richtig fetten Kater hat.
Ja.
Also es ist mittlerweile brauche ich einfach 3 Stunden weniger Schlaf. Ich habe genau das gleiche, als hätte ich nach davor irgendwie eine ganze Flasche Wodka geäxt. So.
Exakt.
Also, so auf dem Level. Aber das ist halt in dem Alter, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist das, glaube ich, normal.
Ja.
Akzeptieren.
Wahrscheinlich ist das so, ja.
Ja, daher, I feel you.
Yes, das sind die Updates von mir. Jetzt geht es so ein bisschen Richtung Mexiko-Urlaub-Planung. Jetzt kann man sich langsam ein bisschen darauf freuen.
Parallel. Wann beginnen die Sommerferien?
In 2 Wochen.
In 2 Wochen?
Yes, ja. Okay. Also jetzt haben wir noch eine Woche und danach noch eine Woche.
Warte mal, das heißt, welches Datum ist das? Wann ist unsere letzte Folge, theoretisch, vor den Ferien?
Lass mich gucken.
Ist das unsere letzte Folge?
Nein. Ja, nächste Woche noch. Wir können danach auch nochmal eine Woche machen. Also, 19. ist der letzte Sonntag, also 17. letzte Schultag.
Okay.
Sozusagen.
Also einmal sollte noch drin
sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich bin die Ferien auch da. Vielleicht können wir auch die erste Woche noch machen. Können wir gucken.
Ja.
So.
Sweet. Gibt's nochmal ein Update?
Yes. Willst du noch kurz 2 Minuten mehr erzählen, wie die letzte Woche war? Wie war es so arbeitsmäßig und wie läuft es so?
Arbeitsmäßig alles gut.
Echt? Ist wieder ein bisschen besser geworden, ein bisschen wieder entspannter geworden?
Ja, ich habe so einen guten, Rhythmus gefunden, glaube ich. Ich habe einfach gemerkt, ich war, jetzt die letzten paar Tage war ich komplett ausgelaugt. So die ganzen letzten Wochen war einfach so viel insgesamt. Und habe jetzt gemerkt, ich bin so ein kleines Loch gefallen, wo ich einfach so zeitweise so tagsüber einfach das Bedürfnis hatte, mich schlafen zu legen. Ich einfach so eine halbe Stunde, Stunde gepennt habe. Das habe ich halt sehr selten. Ja. Und dann merke ich halt immer, okay, mein Körper sitzt erstmal durch so. Und deswegen, gestern war so ein richtig cooler Tag, weil wir einfach gar nichts gemacht haben.
Mhm.
So
wirklich, nice.
Ne? So kurz nach einem Mini-Besuch bei der Family, so ganz, ganz früh, direkt morgens früh. Und dann so ab 1 Uhr waren wir einfach zu Hause. Den ganzen Tag nur so Binge-Watching gemacht, so Ochsenknechts geguckt, also war ich
fast komplett
ausschaltet. Das war ganz
ich wollte morgen lesen, Jimmy Blue wurde jetzt in Dubai.
Ja.
Da kann er sich besonders gut um sein Kind kümmern, weswegen er ja irgendwie ins Forsthaus Rampensau gegangen ist oder sonst irgendwas, weil er für sein Kind da sein will und Geld verdienen will. Und jetzt ist er in Dubai, weil er sich da besonders gut um sein Kind kümmern kann.
Wenn irgendwer Bock drauf hat, dann kann ich mir die ganze Story auspacken, wie ich das alles gelernt habe.
Geil.
Das ist einfach witzig. Ich war gestern ein bisschen enttäuscht. Wir wollten abends noch, was war das für ein Spiel? Um 22 Uhr, wir hatten da gestern mal gespielt.
Ich hab's heute Morgen, glaube ich, war das das Mexiko-Dings-Spiel? Nee.
Nee, das ist gut, das ist spannend. Ich glaube hier Norwegen gegen Brasilien.
Ja, das 2-0.
Das wollten wir gerne gucken. Und dann haben wir abends festgestellt, Magenta. Ja. Dann waren wir wütend auf die Telekom und wollte ich direkt meinen Vertrag kündigen und Starlink installieren. Aber da habe ich
gedacht, ja, ich merke jetzt, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, ich merke, ich komme auch langsam ein bisschen mehr in die WM rein. Ich gucke eigentlich mittlerweile fast jedes Spiel der Zusammenfassung zumindest, also diese 12 Minuten YouTube-Zusammenfassung, weil ich es doch ein bisschen jetzt so langsam irgendwie doch ein bisschen spannend finde. Hast du mitbekommen mit der roten Karte jetzt?
Dass sie zurückgezogen wurden, ja. Trump gesagt hat, ich habe nur die Überschrift gelesen.
Ja, ja. Das ist echt, ist witzig. Die Fußballblase ist gerade am Explodieren. Das ist wirklich richtig witzig zu sehen. So. Ja, heute wurde gesagt, so, es gab nicht nur einen Anruf von Trump, sondern es gab wohl drei Anrufe von Trump und so, dass da wohl ordentlich Druck ausgeübt wurde da drauf und so weiter und so fort. Und ich bin gespannt.
Verbricht die FIFA jetzt.
Ja, jetzt ist sie dann doch mal.
Nach dem 100.000.
Ich wollte gerade sagen, so langsam. Selbst Sepp Blatter quasi hat sich beschwert. Also einer, der vorher jetzt auch sich nicht mit Unkorruption quasi, gebrüstet hat. Es ist witzig, wenn man da mal reintauchen will in die Fußballblase. Ist ganz spannend, weil sich alle sehr. Ja, weil man jetzt so ein schönes gemeinsames Feindbild hat, was den Fußball gerade kaputt macht, wo man denkt, das gibt's wahrscheinlich schon ganz viele Dinge und es gab's im letzten Jahr auch schon, aber jetzt hat man so ein konkretes Ding, wo einfach so jedem klar ist, ja, es kann halt nicht sein, dass eine rote Karte, wo halt klar ist, dass die auf jeden Fall eine Spielsperre nach sich zieht, was in den Statuten steht, durch das Gastgeberland irgendwie oder durch den Präsidenten zurückgenommen werden kann. Finde ich irgendwie ganz, ganz süß, weil es geht um nicht viel, es geht um ein Spiel, um Spieler, Stürmer, ob der jetzt gegen Belgien spielt oder nicht, keine Ahnung, ob das jetzt einen großen Unterschied machen wird, who knows, es geht aber um Fußball, es geht nicht um den Iran-Krieg, es geht nicht um irgendwelche Sachen, sondern es geht einfach um eine rote Karte, die zurückgezogen wird und jetzt entbrandet sich so ein bisschen so die Aufregung an so einem harmlosen Beispiel, finde ich irgendwie ganz, ganz süß zu beobachten.
Spannend, ja. Ein Grund mehr, wieder Fußball zu gucken, sich trotzdem kein Magenta TV gucken zu müssen für diese zwei Spiele. Vielleicht gibt es ja heute Abend was zu schauen. Mal gucken.
Ja, irgendwas hatte ich mir. Ich glaube, heute ist Spanien-Portugal. Ich glaube, es ist irgendein krasses Spiel.
Oh, das ist cool. Ja. Ich hoffe, erst ab 9.
Ich glaube, um 21 Uhr.
Das ist meine Lieblingszeit.
Ja.
Cool.
Alrighty. Nice.
Dann wird geschaut.
Sehr gut. Das ist ein alter Fußballfan geworden. Also, das müsst du mir gleich noch auf Podcast mal kurz erzählen.
Ach so, war einfach nur aus Langeweile, weil es einfach ich habe keinen Bock auf Ochsenknecht.
Geil. Das ist das andere Trash-TV quasi.
Ja. Exakt. Ja.
Ja. Ja, weil The Pit willst du ja nicht gucken. Mieses Schwein. So.
Nee, nicht. Okay, tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.